Willkommen zu unserem Podcast BCM, jetzt aber richtig. Mein Name ist Stefanie Kronwald und ja, hallo Sandra, schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst, noch ein wenig tiefgreifender zum BCM mit uns zu sprechen.
Hallo Stefanie, immer gern, das ist schließlich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt.
Wir hatten uns ja im ersten Podcast zum Thema Business Continuity Management ein wenig darüber unterhalten, was das genau ist, wie man grundsätzlich damit anfängt, so ein System einzuführen. Kannst du die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen?
Klar. Ein BCM-System beschreibt erstmal alle Kernprozesse, dann die darauf störend einwirkenden Faktoren und natürlich die Maßnahmen, die man dann treffen muss, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Also wer muss was bis wann tun, wenn wichtige Geschäftsprozesse nicht mehr laufen? Das muss dann auch natürlich wieder überprüft und nachgebessert werden. Dazu gibt es eine Norm, die ISO 22301, und die Verbindung zu vielen anderen Managementsystemen, wie zum Beispiel dem ISMS nach ISO 27001 oder dem Risikomanagement.
Okay, so simpel wie dieses wer was bis wann auch klingt, so tricky ist das Ganze ja in der Umsetzung. Nach unserem Podcast hat sich mir vor allem die Frage gestellt, wie ich denn bei der Bestimmung der Faktoren, die meine Kernprozesse stören, einigermaßen realistisch bleiben kann und vor lauter Gefahren nicht den Kopf in den Sand stecke.
Naja, man kann mit dem Ergebnis anfangen, also die Maschine steht still, und sich dann nach und nach herantasten, warum denn die Maschine stillsteht.
Weil sie entweder kaputt ist oder keiner da ist, der sie bedienen kann.
Genau. Dann überlegt man sich, warum sie kaputt sein kann. War es ein Feuer? War es eine Überschwemmung? Ist der Strom ausgefallen? Oder ist ein Bauteil kaputt gegangen? Oder wenn keiner da ist, der sie bedienen kann, fehlt es an Fachkräften? Haben wir eine Pandemie? Oder andere Auswirkungen?
Boah, alle krank. Also
genau.
Das heißt, ich betrachte äußere Faktoren wie Feuer und Wasser, aber auch innere Faktoren wie mein eigenes Personal. Aber wie kann ich denn dann da einen Schlussstrich ziehen und mich dann nicht immer wieder in abwegigere Szenarien eindenken?
Weil die Maschine durch den Angriff der Klonkrieger kaputt gegangen ist? Oder das Personal durch Aliens entführt wurde, meinst du?
Ja, genau das. Oder, keine Ahnung, Meteoriteneinschlag. Also irgendwie sowas Abwegiges.
Also man sollte immer erstmal mit dem Naheliegenden anfangen. Und das ist Krankheit und leider auch Tod von Mitarbeitern und natürlich Umweltfaktoren, die am jeweiligen Standort am ehesten passieren können. Das Ahrtal hat uns ja gezeigt, wie schnell sowas gehen kann. Also am Hamburger Hafen zum Beispiel sollte man mit Überschwemmungen rechnen, auf dem flachen Land mit Sturmschäden, und dann kann dazu immer noch ein Stromausfall oder ein Feuer kommen.
Okay, das klingt ja schon mal nach einem Einstieg. Das wären dann Standortfaktoren, die eine Rolle spielen. Was muss ich noch beachten?
Naja, meine Dienstleister und Lieferanten, sofern die eben für die Geschäftstätigkeit wichtig sind.
Das heißt, ich muss jetzt auch noch für jeden einzelnen Lieferanten schauen, was dem passieren kann?
Nein, nein, das ist nicht nötig. Aber natürlich muss man sich Gedanken machen, wie man mit einem Ausfall des Dienstleisters oder Lieferanten dann kompensieren kann.
Ah, okay, gut. Dann muss ich also alternative Dienstleister finden oder es gegebenenfalls selber machen, wenn möglich. Oder aber auch immer eine gewisse Menge auf Lager haben, um einen Ausfall eine Zeit lang überbrücken zu können.
Genau so macht man das. Man identifiziert den Kernprozess, schreibt die möglichen Störfaktoren dazu und dann die Maßnahmen, um den Schaden so gering wie möglich zu halten.
Okay. Du sagtest das letzte Mal auch noch, dass man die Risiken bewerten soll.
Genau, die Eintrittswahrscheinlichkeiten. Und das dient dann dazu, zu priorisieren, welche Faktoren und zugehörige Maßnahmen man sich dann zuerst kümmern muss. Also es wird am Ende eine ganze Menge an Störfaktoren und Ereignissen herauskommen. Und dann sollte man mit denen beginnen, die den Geschäftsprozess am wahrscheinlichsten und am schwerwiegendsten stören. Auch wenn das die meiste Arbeit bedeutet.
Ich muss also zu allem, was aufgeschrieben wird, eine Maßnahme finden, oder? Das ist dann aber ein ganz schöner Arbeitsaufwand.
Ja, aber genauso wie es verschiedene Störungen gibt, die in einem Ereignis münden, gibt es auch Maßnahmen, die für verschiedene Ereignisse funktionieren. Zum Beispiel kann man bei einem Dienstleistungsunternehmen die Ausstattung aller Mitarbeiter mit Laptops oder Handys, die können dann dabei helfen, das Arbeiten mobil zu machen. Also egal, ob das Hauptgebäude gerade abgebrannt ist, die Stromversorgung im Büro weg ist oder man aufgrund von Ausgangsbeschränkungen während einer Pandemie nicht ins Büro kommen kann. So kann die Arbeit fortgesetzt werden.
Eigentlich ist das dann ja auch ganz clever, das BCM. Damit kann ich bei allen möglichen Prozessen auch mal die Verbindung zueinander sehen und gegebenenfalls auch solche anpassen, die veraltet sind oder aber Synergien mit anderen nutzen.
Richtig. Ich wünschte, das würde jeder so sehen und nicht immer nur die Arbeitsaufwände. Ein BCM-System soll ja wirklich dabei unterstützen, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und nicht nur im Falle eines Falles. Auch ohne Störung macht es Sinn, Prozesse zu betrachten und anzupassen.
Apropos anpassen, ein wichtiger Punkt ist ja auch das Prüfen, Üben und Verbessern. Wie mache ich denn das am besten?
Ja, sollte man am Anfang eines BCMs stehen, dann natürlich mit den geplanten Notfallübungen. Das heißt, die Mitarbeiter werden informiert, dass demnächst eine solche Übung stattfindet. Es wird ein klarer Rahmen gesteckt, was geprüft werden soll. Und es wird nicht das komplette Rechenzentrum vom Strom genommen, sondern nur eine Anwendung abgeschaltet beispielsweise. Nicht, dass man etwas in Gang setzt, was zu einem wirklichen Ausfall führt.
Das gleich am Anfang. Okay, also klein anfangen klingt ja erstmal sehr moderat und handelbar.
Ja, aber um das BCM wirklich zu prüfen, reicht das nicht. Da muss es dann auch einmal nur im kleineren Kreis abgesprochene Übungen geben, um eine Art Realfall zu prüfen. Man kann das auch etwas spielerischer machen. Zum Beispiel im Abteilungsleiter-Meeting einfach mal den Punkt anbringen. Ach übrigens, unser Gebäude steht in Flammen. Was machen wir jetzt? Weiß jeder von den Teilnehmern, wer der Notfallbeauftragte ist? Wissen die Teilnehmer, wo der Sammelpunkt ist? Gibt es in der Abteilung Menschen mit Behinderungen, denen wir vielleicht helfen müssen? Oder weil man ja im Brandfall die Fahrstühle nicht mehr benutzen darf, weiß der Abteilungsleiter, wie die Notausgänge, zu finden sind und wo man dann da langlaufen muss?
Oh, also das heißt, bei solchen Spielen, was die Abteilungsleitung ja manchmal auch belächelt, aber da kommt man dann bestimmt auch mal an Punkte, an die man eigentlich so theoretisch gar nicht gedacht hat.
Deswegen muss das ja geübt werden. Also eine Anekdote, die ich auch gerne in diesem Zusammenhang erzähle, ist tatsächlich die fehlende Notbeleuchtung. Nicht nur in den Gängen, sondern auch auf den Toiletten. Das hatten wir aber einem Kunden. Der Strom war weg und der arme Mitarbeiter saß auf dem stockdüsteren Klo. Das birgt dann Verletzungsgefahren, die dann zur nächsten Störung führen, dem Personalausfall.
Okay, also so lustig das jetzt auch klingen mag, aber das ist ja wirklich ein Punkt, den man beim rein theoretischen Überdenken wohl vollkommen vergisst. Und wahrscheinlich findet man mit jeder Übung und jeder neuen Runde bei der Sichtung der Unterlagen auch was Neues, oder?
Ja, ein BCM entwickelt sich tatsächlich ständig weiter. Es kommen ja auch immer neue Störfaktoren hinzu.
Wie im Moment die Überflutung im Ahrtal, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, hat man ja alles vorher nicht dran gedacht.
Genau. Alles Dinge, die man gegebenenfalls auch schon vorher im BCM hätte betrachten können. Es gab ja schon einmal eine Epidemie, die Schweinegrippe. Unruhen gibt es auch immer, bei uns auch mal wieder, G20 oder ähnliche Themen. Aber natürlich wurden gegebenenfalls Eintrittswahrscheinlichkeiten da noch nicht richtig definiert. Das heißt, man sagt, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist zu gering. Wer hätte vor 2 Jahren gesagt, dass wir mal Krieg in Europa haben? Na, und hier muss das BCM dann dahingehend angepasst werden, dass sich Risiken verschieben und anders bewertet werden müssen und natürlich dann auch andere Maßnahmen getroffen werden müssen.
Ja, wahrscheinlich müssen auch Maßnahmen immer mal wieder überarbeitet werden. Wenn ich jetzt als Ersatz einen Weinlieferanten aus der Eifel im Blick hatte, muss ich das ja gegebenenfalls überdenken, oder?
Ja, das schon. Wichtiger ist aber bei den Maßnahmen vor allem, dass sie nicht halbgar sind. Also ich muss die Sachen schon bis zum Ende, also bis zum Erreichen des Normalzustands planen und auch immer weiterhin die Informationssicherheit im Blick behalten.
Wie meinst du das jetzt?
Naja, gehen wir mal von einem Brand im Rechenzentrum oder im Serverraum aus. Die Maßnahme wäre, das Feuer zu löschen und die Daten redundant anderswo vorzuhalten. Aber was passiert mit den Daten im abgebrannten Raum? Sind die tatsächlich komplett vernichtet? Das muss natürlich geprüft werden. Sind nicht alle Daten komplett zerstört? Muss ich mich natürlich darum kümmern, dass die vor dem Zugriff von Unbefugten geschützt werden. Also mein Gebäude ist abgebrannt, aber da sind vielleicht noch Rechner, die vielleicht wieder aktiviert werden könnten. Oder im Serverraum eben Server, Bandlaufwerke, all solche Punkte.
Okay, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Deswegen sollte es auch immer ein Team für das BCM geben, wenn das Unternehmen das hergibt. Einer allein übersieht gern mal Sachen, steckt nicht so tief genug in den Prozessen drin, um diese dann vollumfänglich zu überblicken.
Aber eigentlich ist das doch dann eine Aufgabe, die keiner übernehmen will. Am Ende ist man schuld, wenn irgendwas schiefläuft, weil man es eben nicht bedacht hat.
Dafür ist es ja immer ein Managementsystem. Das heißt, die oberste Leitung muss natürlich alles absegnen und mitarbeiten. Das heißt in der Norm immer explizit, die oberste Leitung muss in Bezug auf das BCM Führung und Verpflichtung zeigen. Ein Abwälzen der Schuld ist damit nicht möglich. Schon das Wissen darum hilft manchem Verantwortlichen, dann entspannter an die Sache ranzugehen und seinen Job im BCM-Team gut zu machen. Man kann ja schließlich nicht alles planen.
Man kann es aber versuchen.
Ja, hier können wir vielleicht nochmal auf die abwegigen Ideen zurückkommen. Also die Alien-Entführung mag zwar sehr unwahrscheinlich sein, aber versendet man Mitarbeiter in andere Länder, sollte man gegebenenfalls mit realen Entführungen rechnen. Oder der Angriff der Klonkrieger, wie in unserem Leben wohl eher nicht eintreten, aber wir sehen ja, dass es Krieg in Europa und in unserem Zeitalter geben kann. Also man sollte nichts überdramatisieren, aber auch nicht einfach so ausschließen. Ab und an hilft es, mal um die nächste Ecke zu denken und eine reale Störquelle zu finden.
Du hast sicher Kunden, die da auch gut aufgestellt sind, oder? Und mit einem Krieg oder einem ähnlichen Szenario gerechnet haben?
Ja, richtig. Die haben mit Unruhen gerechnet und hatten einen Plan, wie sie ihre Entwickler aus dem jeweiligen Land rausholen können und hier die entsprechenden Unterbringungsmöglichkeiten vorgeplant. Das war nur als kann vielleicht irgendwann mal passieren geplant, wurde nun aber in die Realität umgesetzt.
So erschreckend das Ereignis dann ist, aber umso zufriedener war der Kunde doch sicher, dass er sich auf genau sowas vorbereitet hat, oder?
Ja, natürlich. Die meisten denken ja immer, ach, was soll schon passieren, ne? So ein BCM ist völlig unnötig. Und dann stehen sie vor ernsthaften Problemen. Kunden, die ein BCM eingeführt haben und wirklich ernsthaft betreiben, berichten aber immer wieder, dass es ihnen hilft. Zum einen die eigenen Prozesse zu kennen und diese immer wieder zu aktualisieren, aber zum anderen auch nicht in Panik zu verfallen. Sollte sich doch mal abzeichnen, dass irgendwas nicht wie geplant läuft, sind sie vorbereitet. Und mit diesem Wissen natürlich auch viel ruhiger und geplanter an Notfälle ranzugehen und diese dann auch schnell lösen zu können, ist ja das Ziel. Sie wissen ja, dass es dann einen Plan gibt und aus einer Störung oder einer Krise wieder rauszukommen.
Okay, also egal ob ESMS oder nicht, ob Großkonzern, kleines Unternehmen, das Beschäftigen mit dem Aufrechterhalten der Betriebstätigkeit scheint unumgänglich und vor allem auch ein Stück weit beruhigend.
Planen, aufschreiben, üben, dann ist man auf einem sehr guten Weg, so eine größere Störung gut zu überstehen. Und am Ende ist es ein überschaubarer Aufwand, man muss nur damit anfangen.
Ja, und notfalls kann man sich ja auch Hilfe holen.
Ja, oder sich erstmal in einem Seminar informieren, zum Beispiel bei uns, auf unserer Webseite unter Seminare.
Ein bisschen Werbung für uns schadet ja nie. Aber gern können Sie uns auch so ansprechen, liebe Zuhörer. Rufen Sie uns einfach unter der 040-229-47190 an. Wir freuen uns auch immer über Feedback zum Podcast, gern per Mail unter podcast@anmato.de. Sandra, ich danke dir wieder für einen sehr informativen Podcast.
Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.